ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Morgen beginnt der Herbst und mit ihm das mulmige Gefühl, dass uns auch das Virus wieder näher rückt. Denn während die Blätter fallen, steigen die Fieberkurven der Neuinfizierten und auch derer, die sich auch eine Grippe einfangen könnten. Und so versucht die Politik noch nicht fieberhaft, aber doch schon mit erhöhter Temperatur neue Rezepte zu finden, um eine mögliche neue Krankheitswelle zu kontrollieren. Durch mehr Masken und durch mehr Medizin. Auch wenn nicht klar ist, wo all die Ärzte herkommen sollen. Christin Joachim.
Corona-Patienten willkommen. In einer der drei Praxen von Axel Baumgarten werden ausschließlich Corona-Erkrankte behandelt und Abstriche von Verdachtsfällen genommen. Die anderen zwei Standorte darf niemand mit möglicher Infektion betreten. Das Konzept? Klare Trennung zum Schutz für Angestellte und Patienten. Die Praxis ist eine von 28 offiziellen Covid-19-Praxen in Berlin. Mit den aktuellen Fallzahlen kommen sie hier gut zurecht. Der nahende Herbst allerdings bereitet dem Arzt Sorgen.
Wir können das mit 28 Covid-Schwerpunktpraxen, die es in Berlin im Moment gibt, sicher nicht alleine abdecken. Man muss ja bedenken, wie viele Patienten auch mit normalen Atemwegsinfekten gerade in der kälteren Jahreszeit kommen werden. Und die gilt es ja letztlich zu separieren von den normalen Bestandspatienten.
Den Herbst im Blick, der die Fallzahlen wohl in die Höhe treiben wird, arbeitet man im Kanzleramt im Corona-Kabinett an einer Strategie, das Gesundheitssystem so aufzustellen, damit es nicht kollabiert. Spruchreif ist die Strategie zwar noch nicht, ein paar Ideen aber gibt der Gesundheitsminister preis. Unter anderem die Einrichtung von Schwerpunktpraxen wie der von Axel Baumgarten flächendeckend.
Es geht darum, eine Infrastruktur zu haben, die sicherstellt, dass nicht im Gesundheitswesen, im Wartezimmer sich die Menschen untereinander anstecken. Das macht Sinn für Corona, das macht übrigens auch Sinn bei der Grippe und einer möglichen Grippewelle. Und deswegen braucht es Schwerpunkt-Sprechstunden, Schwerpunkt-Praxen.
Der Vorschlag lässt bei Teilen der Opposition Fragen offen.
Ich hätte jetzt die Frage, sollen die dezentral eingerichtet werden, sollen die an die Praxen angedockt werden? Für mich wäre schon entscheidend, ob Herr Spahn jetzt mit irgendwelchen einheitlichen Regelungen in das Bestellbuch der Kinderärzte oder Hausärzte eingreifen will. Das könnte ich nicht befürworten.
Konkreter als in Berlin wurde es heute in München. Hier fällt wegen Corona zwar das Oktoberfest aus, aber wer feiern will, findet Wege. Am Wochenende Sorglosigkeit auf dem Viktualienmarkt. Kein Abstand, keine Hygieneregeln. Und das, obwohl München mittlerweile Corona-Hotspot ist. Der Oberbürgermeister schränkt das öffentliche Leben wieder ein. Kontaktbeschränkungen, private Feiern werden begrenzt und für einige öffentliche Plätze gilt jetzt Maskenpflicht. Auch dem Ministerpräsidenten reicht's.
Mit dem CSU-Vorsitzenden, Ministerpräsidenten. Wir brauchen gewisse Leitlinien und Leitplanken, damit auch die Freude weiter stattfinden kann, aber halt einfach bitte mit einem hohen Maß an Vernunft, mit Einsicht. Und dort, wo Vernunft und Einsicht sich schwer tun, brauchen wir entsprechende Regeln.
Damit ist Söder wieder mal vorgeprescht. Die finale Herbststrategie aus dem Kanzleramt soll Mitte Oktober kommen. Herbstanfang ist morgen.
Kaum hat die Schule wieder begonnen, da ist sie für einige auch schon wieder vorbei. Allein in den beiden bevölkerungsreichsten Ländern, in Bayern und Nordrhein-Westfalen, sind derzeit fast 16.000 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne und das ist erst der Anfang. Es bleibt den Schulen also nichts anderes übrig, als das zu tun, was sie eigentlich noch gar nicht richtig können, digital zu unterrichten. Denn dass die Bildungspolitiker in Bund und Ländern dabei den Schulen immer noch ordentlich in der Kreide stehen, das hat das erste Corona-Halbjahr mehr als deutlich gezeigt. Heute Abend trafen sich die Kultusminister im Kanzleramt. Was sie künftig besser machen wollen, fragen wir gleich. Zunächst aber zeigt Jennifer Lange die Fehler im System.
Eine neue Lieferung Tablets, finanziert aus dem 500-Millionen-Euro-Sofortprogramm des Bundes. Noch kann das Hamburger Albrecht-Herr-Gymnasium damit nicht viel anfangen. Programme müssen aufgespielt, die Tablets ins Schulnetzwerk eingebunden werden. Dafür zuständig der Geografielehrer und zwei Kollegen.
Wir würden uns Unterstützung wünschen bei Installationsvorgängen beispielsweise, bei Reparaturen, die anfallen, bei Austausch von Tastaturen, Mäusen etc., alles, was mal kaputt gehen kann. Das sind Dinge, die würden wir ganz gerne auslagern.
Gebraucht würden echte IT-Experten. Doch dafür gibt es derzeit noch kein Geld. Laptop setzt Matthias Drieschner in seinem Geografieunterricht bereits ein.
Dann würde ich ganz gerne mal, dass ihr die Internetseite aufruft. Und das Ganze sieht dann so aus.
Einige Schüler bringen ihre privaten Geräte mit in den Unterricht. Doch das kann nicht jeder.
Ich wollte mir jetzt auch von der Schule noch einen Laptop ausleihen, weil wir jetzt seit neuestem die Möglichkeit haben, uns auch Geräte auszuleihen. Aber weil ich zu Hause momentan keinen Laptop habe, der funktioniert.
Doch selbst wenn genügend Laptops da sind, in den meisten Klassenräumen fehlt das WLAN.
Ich muss jetzt immer Hotspot von meinem Handy benutzen. Und natürlich, da mal das Internet irgendwie gerade langsam ist, ist das auch problematisch. Ansonsten wäre es natürlich schon praktischer, wenn wir hier von der Schule das WLAN kriegen. Wird wahrscheinlich jetzt hier, solange ich auf der Schule bin, nicht mehr passieren. Aber hat die Schule immerhin vor.
Auch die Lehrer müssen derzeit häufig noch ihre privaten Geräte mitbringen.
Es ist mittlerweile also ein selbstverständliches Gerät, was jeder Lehrer, jede Lehrerin braucht. Definitiv, dass man wirklich mal drüber nachdenken könnte, ob Dienstgeräte angebracht sind, so wie jede andere Firma das im Grunde auch mit sich bringt.
Angesichts solcher Missstände fürchten viele Eltern eine zweite Runde Homeschooling, also Fernunterricht. Deutschland sei darauf immer noch nicht gut vorbereitet.
Einige Schulen sind da soweit und haben vielleicht computeraffine Lehrer, wie es immer so schön heißt, die das machen oder eben nicht. Und da sind wir genau bei diesem Knackpunkt, dass wir einfach von Bildungsgleichheit hier in Deutschland nicht sprechen können.
Zudem fehle eine langfristige Perspektive. In wenigen Jahren sind die Geräte bereits wieder veraltet, müssen ausgetauscht werden. Wer das dann bezahlt, völlig offen.
Und über all diese Fragen haben Sie heute Abend auch im Kanzleramt nachgedacht. Die Kultusminister mit der Kanzlerin, der Bundesbildungsministerin und der SPD-Vorsitzenden. Volker Schwenk in Berlin. Das Treffen ist vor kurzem zu Ende gegangen. Mit welchem Ergebnis?
Mit Ergebnissen, die wahrscheinlich jetzt die Lehrer und Schüler in diesem Beitrag freuen dürften. Wenn man der SPD-Co-Vorsitzenden Esken, der Bildungsministerin Karliczek und der Vorsitzenden der Kultusministerkonferenz Hubig glaubt, dann ist das alles auf einem prima Weg, also bei den Leihgeräten für bedürftige Schüler. Da sind die Vorbereitungen quasi abgeschlossen. Bei den Dienstlaptops für die Lehrer, da wird es so sein, dass es dieses Jahr für alle Lehrer einen Dienstlaptop geben wird. Am Geld scheitert es nicht. 6,5 Milliarden Euro stehen ja zur Verfügung. 5 Milliarden aus dem Digitalpakt und noch mal eine Milliarde aus Corona-Programmen. Im Digitalpakt war bis jetzt eine Planungsfessel sozusagen eingebaut. Es musste erst ein technisch-pädagogisches Konzept vorgelegt werden, dann Lehrerweiterbildung und dann erst gab es Geräte. Das ist jetzt für anderthalb Jahre außer Kraft gesetzt, damit es schneller geht. Und ganz zum Schluss hat die SPD-Co-Vorsitzende Eske noch auf ein Problem hingewiesen, wenn es um Datenleitungen und Ähnliches geht, wenn gebaut werden muss, fehlt es oftmals einfach an Baggern und an Handwerkern, die das machen können. Es ist nicht so einfach, die deutschen Schulen aus der digitalen Frühgeschichte in die Moderne zu katapultieren.
Und jetzt fehlt es vielleicht noch an einem richtigen Hygienekonzept. Wir stehen ja vor den kalten Monaten. Wie sollen denn die Schulen durch den Winter kommen, wenn sie nicht mehr ständig lüften können? Gibt es dafür ein einheitliches Konzept?
Das gibt es noch nicht, aber was einheitlich da ist, ist die Einsicht, dass Lüften was bringt. Viel bringt. Die Frage ist nur, wie genau soll man es machen? Manche Schulen haben Klimaanlagen, manche Schulen haben Klimaanlagen, die vielleicht aufgerüstet werden müssen. In manchen Schulen soll man einmal lüften oder zweimal. Das sind viele offene Fragen, über die wird sich die Kultusministerkonferenz am Mittwoch bei einem Expertengespräch informieren und dann das Wissen aus diesem Gespräch den Schülern, Eltern und Lehrern zur Verfügung stellen. Und im Januar, da will man sich im Kanzleramt wieder in diesem Format, also SPD-Co-Vorsitzende, Kanzlerin, Kultusministerkonferenz und Kultusminister und Ministerinnen zusammensetzen.
Danke für die Information, Volker, nach Berlin. Und wie nicht nur die Schülerinnen und Schüler durch diesen Corona-Herbst kommen, dazu die Meinung von Hanni Hüsch aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Die Zahlen steigen, aber die Krankenhausintensivbetten bleiben leer. Immer mehr Bürger fragen sich, hat das Virus seine Gefährlichkeit eingebüßt? Schikaniert uns der Staat, wenn er sich als Partypuper aufführt und uns jetzt auch noch in die Bierhumpen spuckt? Nein, das macht er nicht. Er sorgt sich um die Bürger und das ist nun mal seine vornehmste Pflicht. Und mit Blick auch auf viele europäische Nachbarn und deren Infektionsgeschehen ist das alles in allem ganz gut gelungen. Wir haben herrliche Sommertage verbracht auf Bordsteinen, die zu Restaurants wurden. Italien-Feeling bis an die Flensburger Förde. Jetzt kommt der Herbst. Dunkle Zeit, es wird mühsam und gefährlich, wenn sich inwendig die sommerliche Sorglosigkeit breit macht. Jetzt muss ein überzeugendes Konzept her, eine Strategie, die mehr ist als ein föderaler Flickenteppich, der Wettlauf mächtiger Ministerpräsidenten um Cluböffnung und Kontaktbeschränkung. Es braucht Antworten, die auch Widersprüche auflösen, zum Beispiel: Warum müssen in Theatern viele Plätze frei bleiben, während wir uns in Bus und Bahn wieder munter drängeln? Und was wird getan, damit Schulen und Kitas offen bleiben? Die steigenden Infiziertenzahlen zeigen auch, die Akzeptanz für Corona-Auflagen sinkt. Und Maßnahmen werden nun mal nur akzeptiert, wenn sie nachvollziehbar sind und begründet. Und nicht davon abhängen, ob ich in Ulm oder Jena lebe. Fieberambulanz, Schnelltests, neue Quarantäneregeln, alles angedacht, noch nicht konkret. Aber morgen ist schon Herbst. Es braucht einen Winterfahrplan. Frau Bundeskanzlerin, wir warten.
Die Meinung von Hanni Hüsch. Wenn es nach der Opposition in Belarus ginge, dann wäre sie die rechtmäßige Präsidentin des Landes. Da aber Alexander Lukaschenko nicht von der Macht lassen will und sein protestierendes Volk immer wieder inhaftieren und misshandeln lässt, sah sie sich gezwungen, ins benachbarte Litauen zu fliehen, um sich und ihre Kinder zu schützen, denn ihr Mann sitzt bereits in Belarus im Gefängnis. Doch Svetlana Tichanowskaja kämpft weiter, vom Exil aus und heute in Brüssel bei den EU-Außenministern. Und obwohl die EU zwar helfen will, sich aber selbst im Weg steht, mal wieder, braucht Tichanowskaja jede Unterstützung, die sie kriegen kann. Michael Krutz.
Belarus braucht jetzt Europas Hilfe, appelliert die Auslandsbelarussin Hanna Stähle auf der Demonstration. Sie trifft auf Svetlana Tichanowskaja erstmals zu Besuch in Brüssel.
Ich danke euch allen für diesen herzlichen Empfang. Ich bin sehr froh, dass ich hier bin. Ich bin sehr froh, in eure strahlenden Augen zu sehen. Es ist so schön für mich. Wir sind ja alle Belarussen.
Ich habe sie zum ersten Mal getroffen. Und das war völlig, völlig überwältigend, sie in der Nähe zu erleben. Unsere Symbolfigur, die Symbolfigur der Bewegung in Belarus, die uns alle Belarussen motiviert hat.
Und die heute den EU-Politikern erzählen will, was zurzeit in ihrem Land passiert. Dazu hatte er sie eingeladen, der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, und zwar zum Treffen der EU-Außenminister. Aus Moskau folgt prompt die Empörung. Der Empfang der Oppositionsführerin sei eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten von Belarus. Tichanowskaja schlägt hingegen einen runden Tisch mit Lukaschenko vor und fordert die EU auf, mutiger zu sein, Sanktionen zu verhängen.
Nun haben wir verstanden, dass wir Hilfe von außen brauchen. Und natürlich sind Sanktionen wichtig für unseren Kampf.
Die hat die EU zwar mehrfach angekündigt, bislang aber nicht umgesetzt. Es geht um 40 Personen, die für Wahlmanipulationen und die Gewalt in Belarus verantwortlich sein sollen. Und
wir müssen uns auch die Frage stellen, ob nicht Herr Lukaschenko, derjenige, der der Hauptverantwortliche ist, ebenfalls von der Europäischen Union sanktioniert werden muss.
Doch großen Ankündigungen steht große Machtlosigkeit entgegen. Denn Zypern blockiert die Sanktionen. Das Land verlangt Maßnahmen auch gegen die Türkei, wegen eines Streits um Gasvorkommen im Mittelmeer. Und Sanktionen müssen einstimmig beschlossen werden. Auch im Europaparlament bleibt zunächst nichts als Sympathie und Solidaritätsbekundungen im Kampf um Freiheit und Demokratie.
In the prisons, they were tortured.
Im Gefängnis wurden sie gefoltert, schikaniert und vergewaltigt. Einige von ihnen sind getötet worden.
Some of them were killed.
Die EU kann ihr zurzeit also auch nicht helfen. Auslandsbelarussen wie Hanna Stähle immerhin unterstützen die Oppositionsführerin, soweit sie können.
Zum ersten Mal bin ich stolz auf jemand, der die unser Land repräsentiert.
Und deshalb rufen sie: Wir glauben, dass wir siegen können. Doch klar ist, die EU kann ihnen zurzeit jedenfalls nicht wirklich dabei helfen.
Es gab einmal Zeiten, da haben sich amerikanische Präsidenten unüberhörbar hinter solche Freiheitsbewegungen gestellt, wie jetzt die in Belarus. Doch vom jetzigen Präsidenten hört man auffällig wenig, wohl auch, weil hier keine Wählerstimmen zu holen sind. Es sind nur noch 6 Wochen bis zur Wahl, die darüber entscheiden wird, ob Donald Trump in eine zweite Amtszeit geht, und es sieht denkbar knapp aus. Deshalb haben sich unsere Korrespondenten aufgemacht, kreuz und quer durch die Vereinigten Staaten zu reisen. Und Stefan Niemann startet heute in Pennsylvania. Seit Anfang der 90er haben in diesem Bundesstaat immer die Demokraten gewonnen. Doch nachdem die Industrie hier immer mehr zu rosten begann, konnte beim letzten Mal Donald Trump glänzen. Kann er das dieses Mal wieder?
Ich bin zurück in Johnstown, Pennsylvania. Hier schlug einst das Herz der amerikanischen Stahlindustrie. Als wir die Kleinstadt vor den Wahlen 2016 besuchten, sagten uns die meisten, sie wollten dem Außenseiter Donald Trump eine Chance geben. Sie fühlten sich von Washington allein gelassen, kämpften mit Arbeitslosigkeit, Armut und Zukunftsängsten. Viele der ehemaligen Stahlarbeiter kehrten den Demokraten den Rücken, erzählten sie uns vor 4 Jahren in ihrer Stammkneipe. Keine leichte Entscheidung für Tony Castiglione.
Ich tendiere zu Trump, aber der macht mich manchmal wahnsinnig. Dann denke ich, halt einfach mal die Klappe, dann könntest du die Wahl locker gewinnen.
4 Jahre später treffe ich Tony wieder vor dem Stahlwerk, in dem er lange gearbeitet hat. Er ist zufrieden mit seinem Präsidenten, will Trump wieder wählen, der Wirtschaft wegen.
I think he has to find ways to bring more manufacturing back to the United States.
Er muss noch Wege finden, mehr Produktionsjobs zurück in die USA zu holen. Das ist ja eines seiner Hauptziele. Das wird Arbeitsplätze schaffen und uns unabhängiger vom Ausland machen. Die Demokraten dagegen sind inzwischen so weit links, deren sozialistische Ideen werden kaum Anklang finden bei der Mehrheit der Amerikaner. Johnstowns Republikaner wähnen sich wieder auf der Siegerstraße. Für sie gehört Trump in eine Reihe mit Ronald Reagan. Amerika habe endlich wieder einen Präsidenten, der auf das Volk hört.
Man kann Donald Trump lieben oder hassen.
Jeder weiß, was er denkt, weil er alles ausspricht, was ihm durch den Kopf geht. Und das ist okay für die Wähler. Er kann einfach gut mit den Menschen.
He can relate to common people.
Tony nimmt uns mit zu einem Motorradausflug auf dem Sozius seiner Harley-Davidson, Ehefrau Rebecca. Es geht gen Westen durch Pennsylvanias Hügel. Am Straßenrand deutlich mehr Wahlwerbung für Trump als für Biden. Dabei ist der Demokrat in diesem Bundesstaat geboren. Wie 2016 ist Pennsylvania auch heute ein umkämpfter Swing State. Tonys Biker-Freunde sind fast alle Republikaner, Polizisten, Feuerwehrleute. Ich frage, warum sie Trump die Treue halten. Er ist der erste Präsident in meinem Leben, der tut, was er angekündigt hat. Das beeindruckt mich sehr. Es ist schön, mal einen zu sehen, der Wort hält. Von Trumps Herausforderer halten sie nichts. Joe Biden ist doch senil. Creepy Joe in seinem Keller, der schnuppert immer so komisch an Leuten. Biden gehört doch ins Altersheim. Dann überrascht mich Tonys Frau. Rebecca ist eine mutige Minderheit. Ich habe ihn vor 4 Jahren nicht gewählt und werde das auch diesmal nicht tun. Er ist einfach peinlich für die USA.
I think he's an embarrassment to the United States.
Doch für die meisten im ländlichen Pennsylvania ist der Präsident der Größte. Das Trump-Haus, Projekt einer leidenschaftlichen Republikanerin. Leslie Rossi bietet den Besuchern Trump-T-Shirts und Mützen. Sie hofft, dass am Ende auch alle Trump die Stimme geben. Bei dieser Wahl hat Trump sich schon 4 Jahre als Präsident bewiesen. Ich muss hier keine Wähler mehr überzeugen. Mein Job ist leicht dieses Mal. Das Team Trump-Pence soll am Ruder bleiben im Weißen Haus, findet auch Familie Lecce. Ich kenne Leute, die noch nie republikanisch gewählt haben, aber jetzt für Trump stimmen wollen. 2016 waren wir noch nervös. Ich dachte nicht, dass Trump gewinnen könnte, aber diesmal gibt es keinen Zweifel. Trump wird in Pennsylvania siegen und die ganze Wahl gewinnen.
Tja, Stefan, immer noch in Johnstown. Nach Ihrem Film könnte man den Eindruck haben, in Pennsylvania ist die Wahl für Trump schon gelaufen.
Naja, wenn der ganze Bundesstaat so wäre wie Johnstown und die nur dünn besiedelte Gegend drumherum, dann hätte Trump den Wahlsieg in diesem Bundesstaat wohl sicher. Aber Pennsylvania ist in Wahrheit eingerahmt von zwei Großstädten, Pittsburgh im Westen, Philadelphia im Osten. Und diese beiden Großstädte wählen traditionell demokratisch. Deswegen war es hier auch 2016 sehr, sehr knapp. Hillary Clinton ist Trump um etwa 50.000 Stimmen nur unterlegen. Deswegen weiß Trump, dass er hier Wahlkampf machen muss und er hat seinen Wahlsieg damals auch den Stahlarbeitern hier in Johnstown zu verdanken gehabt, die seine Amerika-Zuerst-Politik begrüßten, die es gut finden, dass er die Umweltauflagen von Obama zurückgedreht hat, zugunsten von der Produktion von Öl, Gas und Kohle, dass er die Stahltarife, die Zölle gegen Konkurrenz aus dem Ausland verhängt hat und dass er konservative Richter verspricht für das oberste US-Gericht. Das kommt gut an hier.
Beide Kandidaten, sowohl Donald Trump als auch Joe Biden, waren trotz Corona zum Wahlkampf persönlich in Pennsylvania. Warum ist dieser Bundesstaat so wichtig?
Weil es ein Swing State ist, seit 2016 ein Staat, wo man eben nicht sicher weiß, welche Partei ihn am Ende gewinnen wird. Anders als Kalifornien, was traditionell demokratisch wählt, anders als Alabama, Missouri, Mississippi, immer republikanisch bislang. Insofern geht es um diese Swing States. Pennsylvania gehört dazu und man darf nicht vergessen, es geht ja um die Wahlmännerstimmen am Ende. 20 sind es hier und man braucht 270 Wahlmännerstimmen im ganzen Land, um ins Weiße Haus einzuziehen. Deswegen ist dieser Bundesstaat so umkämpft. Deswegen wollen beide Kandidaten unbedingt hier gewinnen, weil an Pennsylvania kein Weg vorbeiführt, wenn man ins Weiße Haus einziehen will oder es eben verteidigen will gegen den Herausforderer Joe Biden.
Vielen Dank, Stefan Niemann, heute aus Pennsylvania. Und unsere Reise durch die USA geht weiter. Am Donnerstag sind wir dann auf der gegenüberliegenden Seite im Südwesten in Arizona. Es waren die USA, die den Grundstein mitgelegt haben für die UNO. Der Zweite Weltkrieg war gerade vorbei. Millionen von Menschen hatten ihr Leben gelassen. Und so waren die Vereinten Nationen, deren Gründung vor genau 75 Jahren heute in New York gefeiert wurde, vor allem von einem Gedanken beseelt: nie wieder Waffen sprechen zu lassen. Doch ein Dreivierteljahrhundert später ist von diesem Traum nicht viel übrig geblieben. Es gibt Krisen und Kriege. Die UNO wirkt hilfloser denn je. Und doch wäre die Welt ohne ihre Friedensmissionen noch etwas weniger friedlich, wie Norbert Hahn über die MONUSCO-Mission im Herzen Afrikas berichtet.
Ein Mann wird von UN-Truppen befreit in feindlichem Gebiet. Das kann hier im Osten der Demokratischen Republik Kongo überall sein. Was die Soldaten aus Bangladesch als Übung demonstrieren, ist für die Menschen hier tägliche Realität. Leben mit der Angst. Allein in diesem Jahr flohen 1 Million Menschen über die Grenzen der Nachbarländer, auch von hier, der Provinz Ituri. Von Januar bis heute starben 3000 Menschen in Ituri, in Anwesenheit von MONUSCO. Deshalb hat das Vertrauen zwischen den Menschen und MONUSCO so abgenommen. Eine Vielzahl von Rebellengruppen verbreitet Angst und Schrecken. Oft finanzieren sie sich durch den Schmuggel mit seltenen Bodenschätzen, sie brandschatzen und töten. Mal haben sie Verbindungen in die Nachbarländer, mal treten sie als Selbstverteidiger für ihre Volksgruppe auf. Verhindern soll das eigentlich die UN-Truppe MONUSCO, die über die Jahre zur größten Friedensmission angewachsen ist, bestehend aus 20.000 Soldaten und Zivilisten. Sie verfügt über ein Jahresbudget von mehr als 800 Millionen Euro.
Cynics.
Zyniker könnten leicht sagen, schau, das ist zu einem guten Geschäft geworden. Die UN will einfach fortbestehen und Geld verschlingen. Als vor knapp einem Jahr im Osten wieder Menschen schutzlos in ihren Dörfern niedergemetzelt werden, sucht sich der Frust seinen Weg. Das Camp der UN-Truppen in der Stadt Beni wird niedergebrannt. Und auch Fehlverhalten von einzelnen UN-Friedenssoldaten in der Region belastet den Ruf der UN. Soldaten, die sich hungernde Mädchen gefügig gemacht haben oder Korruption im Alltag, alles meist straffrei. Und dennoch, als Human Rights Watch sehen wir die Präsenz der UN in der Mitte Afrikas immer noch als wichtig an, denn am Ende sind Menschenleben gerettet worden. Doch die Zustimmung zu den Einsätzen schwindet, vor allem die USA überweisen weniger Geld. Dabei ist so ein Leihsoldat schon preiswert. Nicht mal 1.300 Euro im Monat erhält ein Vertragsstaat pro Soldat von der UN. Nun werden hunderte Stellen bei MONUSCO schon in diesem Jahr gestrichen. Ein Strategiepapier der UN diskutiert für die Demokratische Republik Kongo sogar einen kompletten Ausstieg bis zum übernächsten Jahr. Es ist vernünftig, über die Bedingungen nachzudenken, unter denen eine Friedensmission enden kann. Es ging aber nie um eine automatische Verkleinerung. Der Einsatz im Kongo hat in all den Jahren fast 200 Friedenssoldaten das Leben gekostet. Werden ihre Kameraden einmal abrücken, ohne den Frieden gebracht zu haben? Es ist nicht ausgeschlossen.
Und auch in Friedenszeiten rücken Soldaten aus zu Übungszwecken. Russland hat mit einem großen mehrtägigen Militärmanöver begonnen. Damit beginnen weitere Nachrichten mit Susanne Daubner.
An der bis Samstag angesetzten internationalen Übung mit dem Namen Kaukasus 2020 beteiligen sich 80.000 Soldaten unter anderem aus China, Pakistan und Belarus. An den Manövern auf See nehmen auch iranische Kriegsschiffe teil. Die Übung gilt aus Moskauer Sicht auch als Reaktion auf Manöver der NATO in russischer Nachbarschaft. Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat in Nordrhein-Westfalen das neue Weltraumoperationszentrum der Luftwaffe eröffnet. Damit soll auch das erdnahe All in den Blick genommen werden. Dies sei für die eigene Sicherheit immer wichtiger. Künftig soll das Air and Space Operations Center unter anderem helfen, Satelliten zu schützen. Zunächst startet das Zentrum mit 50 Experten. Die Lufthansa verschärft wegen der Corona-Krise noch einmal den Sparkurs. Die Fluggesellschaft teilte mit, dass mehr als die bereits angekündigten 22.000 Stellen gefährdet seien. Zudem werde die Flotte um insgesamt 150 auf dann 610 Flugzeuge verkleinert. Zunächst sollten es 100 Jets weniger sein. Mehr jetzt dazu von Anja Kohl.
Die Lufthansa spart, wo es geht, beim Personal, bei den Flugzeugen, in der Verwaltung. Wie viele zusätzliche Stellen genau wegfallen, ist noch offen. Auch 20% der Führungspositionen werden gestrichen. Betriebsbedingte Kündigungen seien nun unvermeidbar, so die Lufthansa. Im Zuge der Flugzeugstilllegungen muss sie gut 1 Milliarde Euro an Wertberichtigungen in ihrer Bilanz vornehmen. Die Euphorie der Anleger nach der Staatsrettung ist neuen Ängsten gewichen. Rund 30% hat die Lufthansa-Aktie seit der Rettung verloren. Heute brach die Aktie ein. Denn die 9 Milliarden Euro an Staatshilfen schmelzen dahin, weil die Lufthansa nach wie vor 500 Millionen Euro monatlich verbrennt. Einfach weil der Betrieb mehr kostet, als er einbringt. Die Angst geht um, dass der Kranich schon bald neue Staatsgelder brauchen könnte.
Die afrikanische Schweinepest ist in Brandenburg mittlerweile bei 20 toten Wildschweinen nachgewiesen worden. Nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums wurde die Tierseuche bei 7 weiteren Schweinen aus dem Gefährdungsgebiet festgestellt. Weiterhin seien jedoch keine Hausschweine betroffen. Der landesweit erste Fall war Anfang September nahe der deutsch-polnischen Grenze aufgetreten. Für Menschen ist die Seuche ungefährlich. Wegen der Corona-Pandemie sind die Emmy Awards erstmals virtuell vergeben worden. Unter den Gewinnern des renommierten US-Fernsehpreises ist auch eine Deutsche. Maria Schrader erhielt für die Serie Unorthodox den Titel als beste Miniserienregisseurin. Dabei geht es um die Geschichte einer ultraorthodoxen Jüdin, die vor ihrem Ehemann aus New York nach Berlin flieht.
Nicht nur die mit Preisen ausgezeichneten Menschen müssen in diesem Jahr zu Hause bleiben. Wir alle müssen es mehr oder minder. Und weil wir in diesem sich neigenden Sommer nicht in ferne Länder fliegen konnten, sind viele in Deutschland geblieben und haben ihr Zuhause einfach mitgenommen. Mit einem Haus auf 4 Rädern ist auch unser Kollege Sebastian Kisters losgefahren, um zu erkunden, wie sich dieser so ganz andere Sommer angefühlt hat. Von Hessen über Sachsen-Anhalt und Thüringen nach Bayern führt ihn diese Woche seine Reise. Und begonnen hatte sie heute in seinem Heimatland mittendrin im hessischen Teil der Rhön.
Ein Boom auf 4 Rädern. Warum gehen gerade so viele Menschen campen? Ich will's erfahren und auf dem Weg Bilanz ziehen. Wie war dein Sommer, Deutschland? Erste Station meiner Reise, ein Camperhersteller im hessischen Sinntal. Hier läuft's, mit einer Geschwindigkeit von 49 Zentimetern pro Stunde. In diesem Tempo werden Wohnwagen von einer Werkstation zur nächsten gezogen. Alles, was hier gebaut wird, ist bereits verkauft. 420 Leute arbeiten in dem Werk nicht genug. Der Chef sucht noch mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Alles, was so um ein Haus ist, hat auch einen Wohnwagen. Also Schreiner, Elektriker, Gas-Wasserleute, aber auch gute Dachdecker, Zimmerleute. Alles, was irgendwie ein Gewerk ist, was zu uns passt, gerne.
Weiter geht's. 1,3 Millionen Camper, Wohnwagen und ausgebaute Bullis sind mittlerweile in Deutschland unterwegs. Urlaub draußen, der Trend des Jahres. Auch jetzt noch sind viele Campingplätze voll. Diese Tafel in der Rezeption des Campingplatzes in Ehrenberg erzählt von einem ungewöhnlichen Sommer.
Sie sehen, ab Mitte Mai durften wir wieder öffnen, haben dann aber bis Mitte Juni über die langen Wochenenden mit einer angezogenen Handbremse gefahren, um unser Hygienekonzept erstmal zu testen. Und dann mit Beginn der Sommerferien im Juli und August, da ist es merklich voller geworden und das zieht sich überraschenderweise jetzt auch noch über die Ferien hinüber bis in den September hinein. Und für Oktober sehen Sie, haben wir auch noch reichlich Anfragen.
Nicht weit entfernt bringt Boris Kiauka Menschen bei, zu fliegen.
Und jetzt tiefer die Hände, ganz tief und mitlaufen. Jawohl!
Wie war der Sommer? Corona-bedingt dürfte erst niemand abheben. Dafür wollen jetzt umso mehr.
Also das Ausbrechen aus diesen Reglementarien, die wir durch die Corona-Zeit haben, ist schon so, dass man unter freiem Himmel einem Sport frönen kann, wo man auch entsprechend die Sicherheitsabstände hat.
Auch Carlotta war am Wochenende im Gleitschirmkurs und kam mit dem Camper.
Das passt doch so.
Yeah, ja, das Camping-Look. Aber was ich daran so toll finde, ist einfach die Spontanität tatsächlich. Wir können einfach, wenn das Wetter mal gut ist, losfahren am Wochenende. Auch gerne in die Umgebung tatsächlich. Wir kommen aus Kassel, fahren gerne mal in den Harz, jetzt hier zur Wasserkuppe, draußen in der Natur sein direkt. Und das ist so das, was ich daran so toll finde. Ja.
Freiheit als Geschäftsmodell. In der Rhön hat dieser Wunsch, frei zu sein, für einen arbeitsreichen Sommer gesorgt. Doch eben erst ab Ende Mai und mit steigenden Infektionszahlen sind jetzt die Sorgen zurück.
Also es ist für uns vom Aufwand her, von der Organisation her ein extrem anstrengendes Jahr. Und wir hoffen, dass der Lockdown jetzt im Winter nicht nochmal kommt, denn das wäre dann für uns wirklich verheerend.
Es ist Abend geworden. Die Lust auf Natur und Freiheit hat Sabine Frank in diesem Sommer schlaflose Nächte beschert. Sie ist Sternenführerin in der dünn besiedelten Rhön. Es gab mehr Anmeldungen als üblich für ihre Nachtwanderungen mit ungewöhnlichen Einblicken ins Universum.
Es gibt ein Sternbild, das heißt Corona Borealis, das zeige ich euch jetzt mal. Ihr nehmt wieder Anlauf hier beim großen Wagen, bei der Deichsel, ja? Und diesmal nehmen wir Arctur als Trampolin. Achtung, doing, ja? Und dann doing hier hoch. Und seht ihr dieses Halbrund hier? Das ist das Sternbild Corona Borealis. Und ihr habt das große Glück, dass wir wirklich heute gleich drei Planeten sehen. Und zwar sehen wir hier drüben, das hier ist Jupiter und das ist Saturn.
Ein Blick in die Sterne. Was bringt die Zukunft?
Also das Weltall ist teilnahmslos. Alles wird gut.
Nachtruhe. Schon bald geht es weiter. Mit dem Camper und der Frage, wie war dein Sommer, Deutschland?
Wie immer er auch war, der Sommer ist vorbei, Claudia Kleinert.
Ja, Karen, morgen um Punkt 15.30 Uhr, da beginnt nämlich der Herbst, zumindest laut Kalender. Da steht die Sonne direkt über dem Äquator. Das heißt, die Tage werden noch ein bisschen kürzer und dann wird auch sich das Wetter komplett drauf einstellen. Wobei nicht so, wie wir es eigentlich haben oder hätten haben wollen. Es müsste richtig ordentlich regnen. Der September war so trocken. An vielen Stationen hat es nicht einen einzigen Liter gegeben pro Quadratmeter. Bis Sonntag sind das die Regenmengen. Dann sieht man im Norden und vor allen Dingen auch Westen, da kommt etwas Regen runter, aber das ist kaum der Rede wert. Wenn man mal hier auf der Legende guckt, das sind so 5 bis 15 Liter pro Quadratmeter. Im Süden und Osten dagegen deutlich mehr. Das heißt, im Süden Bayerns beispielsweise, da kommen wir dann bis Sonntag schon auf die 100 Liter pro Quadratmeter. Nach Nordwesten hier in dem Hellblau und Blau sind es um die 15 Liter, also viel zu wenig. Woran wir aber auch merken werden, dass es Herbst ist, wird deutlich kälter.
Jetzt aber erst einmal in der Nacht noch so ein paar Schauer, die es im Süden gibt. Die fallen dann meist in sich zusammen. Dann bildet sich örtlich Nebel, zum Beispiel von Ostfriesland bis Schleswig-Holstein. Der löst sich morgen schnell auf, auch die Donau entlang und am Bodensee. Tagsüber scheint dann verbreitet die Sonne. Im Süden gibt es aber im Laufe des Nachmittags schon wieder Schauer und Gewitter. Das gilt vor allem für den Süden und Südwesten. Und die Temperaturen liegen in der Nacht meist so den Rhein entlang im Südwesten bei zweistelligen 11 bis 15 Grad. Lüneburger Heide aber beispielsweise bis nach Schleswig-Holstein rüber, da sind es gerade mal 4, 5 Grad. Am Nachmittag dann den Rhein entlang nochmal sehr sommerlich mit 28 Grad. Direkt an der Küste Helgoland beispielsweise kühler mit 18 Grad. Aber auch sonst mit ablandigem Wind 23 Grad, zum Beispiel auf den ostfriesischen Inseln. Und die nächsten Tage wird es dann so leicht wechselhaft und die Temperaturen gehen noch ein bisschen runter. Am Mittwoch beispielsweise im Süden ab und zu Schauer und Gewitter, nach Norden hin häufig Sonne. Von der Leipziger Tieflandsbucht bis zur Lausitz noch am wärmsten, gilt auch für den Donnerstag. Da kommen dann aus Westen schon wieder neue Schauer und dann kommen wir bald unter die 20 Grad.
Vielen Dank, Claudia. Und das war's heute von uns. Jetzt folgt die Dokumentation Trumps Deutsche Bank, die Spur des russischen Geldes, über brisante Geschäftsbeziehungen zwischen dem mächtigsten Mann der Welt und dem größten deutschen Bankhaus. Um 0.55 Uhr hat Anna Planken im Nachtmagazin frische Nachrichten und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dann.